Hallo, nicht erschrecken. Wir befinden uns hier mittendrin im Nicht-E3-Chaos, in der Nicht-E3-Action, um über Dragon Age, nicht Dreadwolf, zu sprechen, das jetzt nicht mehr Dreadwolf heißt und generell vieles, vieles anders macht von dem, was wir bisher gesehen haben. Denn jetzt, wo wir hier gerade darüber sprechen, ist vor ganz kurzer Zeit endlich der lange Gameplay-Reveal gedroppt. Aber wir haben sogar noch mehr Infos, nämlich in Form eines wundervollen Kollegen, den ich euch gleich vorstellen werde, der noch mehr weiß, als dieser Gameplay-Reveal schon verraten hat. Und wir wollen heute, wir haben ja neulich schon über Dragon Age gesprochen, wir haben schon häufiger über Dragon Age gesprochen, man kann nicht genug über Dragon Age sprechen. Und jetzt können wir endlich mal die Spekulation sein lassen und können darüber sprechen, was wird es denn nun? Und halt wird es unseren Erwartungen, Hoffnungen und vielleicht sogar Befürchtungen gerecht, die wir in den letzten Wochen hatten? Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Ich habe dafür meine allerliebste Rollenspielparty zusammenberufen, unter anderem benannten Kollegen. Sein Name ist Demi. Swoosh.
Hallo, liebe Grüße aus Los Angeles.
Du bist uns zugeschaltet aus L.A., denn du hast da einen fantastischen Termin gehabt. Du kommst quasi frisch aus diesem Termin und hast super spannende Infos in Form von Präsentation, Interview, allem drum und dran bekommen. Hast auch den Gameplay-Review vorab schon gesehen. Und ich habe noch jemanden hier, denn ich wollte sicherstellen, dass noch jemand da ist, der, was Dragon Age angeht, vielleicht auch auf meiner Seite ist, weil ich habe das Gefühl, Demi, wir mal gucken, ob wir uns da einig werden. Ich bin sehr gespannt. Ich brauchte noch ein bisschen Support. Und deswegen habe ich mir noch die fantastische Elaine von der GamePro dazu geholt. Herzlich willkommen.
Hi, Grüße aus Leipzig.
Oh, so fern bist du uns zugeschaltet. Mein Gott, sind wir international unterwegs. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass wir heute so viel Zeit haben, über Dragon Age zu sprechen, weil ich glaube, es gibt tatsächlich sehr, sehr viel zu besprechen. Und weil ich schon gesagt habe, wir sind die perfekte Rollenspielparty, kann ich, glaube ich, einmal kurz festlegen, dass wir alle wirklich eine sehr wichtige, unterschiedliche Rolle erfüllen. Angefangen mal bei mir, die wirklich sehr, mein Gott, ich bin ja im Herzen manchmal auch ein alter Mann. Und was Dragon Age angeht, auch. Und da komme ich komplett aus der Perspektive, die sagt, ja, besser als Dragon Age Origins ist es halt auch nicht mehr geworden. Und warum ist denn jetzt nichts mehr so wie Dragon Age Origins? Und ignoriere dabei völlig, dass Dragon Age schon lange nicht mehr so ist wie Dragon Age Origins und die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich gering ist, dass es nochmal so wird. Deswegen werde ich perfekt ergänzt durch Elaine, die tatsächlich über Dragon Age Inquisition sehr großer Fan von Dragon Age geworden ist. Und das hilft mir sehr bei meiner Argumentation, wenn ich zum Beispiel irgendwas kritisieren sollte bei Dragon Age 4, dann sagen mir Leute oft völlig zu Recht, Geraldine, du bist ja komplett voreingenommen, du magst ja nur Origins. Haha, deswegen habe ich Elaine hier als quasi Faktencheckerin und Fan von Inquisition, das ja nochmal wesentlich näher an der neuen Formel dran ist. Und Demi, du erzählst es am besten selber, weil ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber ich habe das Gefühl, Dragon Age hat dir bisher gar nicht auf rein persönlicher Ebene so viel gegeben, oder?
Ich war jetzt selbst neugieriger als ihr da draußen wahrscheinlich, was meine Rolle wird in dieser Partytruppe, weil du ja schon so ein bisschen die Fronten aufgemacht hast. Mhm. Nein, also, okay. Okay, ja.
Okay, ganz
ich habe Dragon Age auch sehr gerne gespielt. Den ersten Teil sogar, glaube ich, 2 oder 3 Mal durchgespielt. Also ich mag die Serie sehr. Worauf ich nur angespielt habe, als ich dir geschrieben habe, dass mir die Serie nicht so viel bedeutet wie manchen anderen, ist, dass ich einfach faszinierend finde, wie viel sie den Leuten bedeutet. Also ich bekomme das einfach mit bei uns in den Teams generell, also GamePro, GameStar, meinem MMO, aber auch über die Redaktionsteams hinaus, dass an Dragon Age 4 unglaublich viel hängt. Das ist bei Mass Effect ähnlich, aber bei Dragon Age 4 nochmal ganz besonders. Mhm. Zum Beispiel der Kollege Alex Schneider, der ja irgendwie, also ich glaube, das ist wirklich fest vereinbart, vertraglich vereinbartes Büroinventar, dass der halt seine Artbooks für Dragon Age da auf dem Platz stehen haben muss. Aber auch Ray, ne, die ja quasi unsere gesamten Gaming-Teams leitet. Wir haben einige Dragon Age-Fans bei uns, für die dieses Spiel mehr ist als nur ein neues Dragon Age. Es ist, glaube ich, die Rettung von, oder die potenzielle, die hoffentliche Rettung von der Marke, von der Geschichte, von BioWare. Also ich glaube, es gibt dieses Jahr kein anderes Rollenspiel, an dem so viel hängt wie an Dragon Age 4. Und das ist bei mir persönlich jetzt nicht so. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Aber ich habe halt nicht diese super, super krasse Liebe zu Dragon Age. Ich war immer mehr so der Elder Scrolls und Gothic.
Ja, aber ich finde das tatsächlich total spannend, dass wir jetzt mal in dieser Kombi zusammensitzen, weil in einer wir sind alle Hardcore Dragon Age Fans, Runde saßen wir ja erst neulich zusammen und jetzt finde ich, ergänzen wir uns wirklich da mal sehr, sehr gut, weil deine Rolle eben auch die ist von jemandem, der da relativ unvoreingenommen auch an die Änderungen rangeht. Weil du kennst die Spiele alle, du bist, also du kennst sie alle sehr, sehr gut, aber du, ja, wie du schon selber sagst, ne, hängst nicht unbedingt mit dem Herzen dran, dass es auf die eine oder andere Art sein muss. Und deswegen gehst du halt sehr unvoreingenommen jetzt an das neue Konzept ran. Ich bin das Gegenteil davon. Ich sage mir, alles, was nicht wie Origins ist, möchte ich nicht haben. Nein, Quatsch. Und Elaine, super spannend, du bist ja sogar über Inquisition erst Fan geworden und hast wahrscheinlich sogar eher die Erwartungshaltung von einem Inquisition, oder?
Ich bin vor allem, wenn man den Bogen ein bisschen weiterschlagen möchte, eigentlich über Mass Effect rangekommen, weil Mass Effect war so mein Spiel der Jugend, meine BioWare-Reihe, wenn man so möchte. Und bin dann darüber, irgendwann habe ich dann gesagt, so, na gut, ich gucke mir jetzt auch Dragon Age Inquisition mal an. Ich fange mal mit dem neuesten Teil an. Der hat die modernste Grafik. Das ist vielleicht am einfachsten reinzukommen. Wo jetzt wahrscheinlich einige Fans auch schon sagen werden, hallo, excuse me. Wie wär's, wenn du mit dem ersten Teil anfängst? Aber ja, ich bin von der Action-Reihe gekommen und bin dann mit dem actionlastigsten Spiel eingestiegen. Dementsprechend ist das auch ein bisschen, das ist der Weg, den ich so geschlagen habe. Für mich ist Dragon Age eine Action-RPG-Reihe, was ja nun mit den ersten Teilen gar nicht so viel zu tun hat.
Ja, das stimmt. Und das also
nicht,
ist halt
nicht nichts. Aber
tatsächlich gar nichts. Und das ist wirklich das Spannende daran, dass man ja völlig zu Recht einfach sagen muss, mein Gott, Dragon Age ist schon lange nicht mehr wie Origins. Und trotzdem gibt es eben Leute, die irgendwie noch so krass an dieser alten Formel hängen. Und das ist auch sowas, was ich heute, glaube ich, ein bisschen mit euch rausfinden möchte. Ob man sich davon wirklich auch verabschieden sollte, ob das vielleicht sogar der cleverere Weg ist oder ob das alles ganz furchtbar ist. Aber das lässt sich natürlich nicht so einfach beantworten. Deswegen fangen wir mal mit den einfach zu beantwortenden Sachen an. Was hast du denn gesehen in LA, Demi?
Ich habe tatsächlich den Anfang des Spiels gesehen. Also es ist ja mittlerweile auch so ein Gameplay-Reveal online gegangen und der zeigt auch diesen Anfang des Spiels. Ich habe den aber ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher gesehen, zusammen mit der Creative Director, Direktorin, also die Kreativchefin, quasi die Game Directorin, also die Gesamtchefin, die Corinne Busche. Die hat mir quasi das gespielt und ich durfte währenddessen zuschauen und alle möglichen Fragen stellen und so. Also ich bin so nah an eine Hands-on-Session rangekommen, ohne Hands-on, wie nur irgendwie möglich. Mhm. Ja.
Elaine, du hast wahrscheinlich auch gerade noch kurz vorm Stream in den Reveal reingeschaut, oder?
Ja, absolut. Also da wurde natürlich der Livestream mitgeguckt in der halben Redaktion bei uns, weil wir alle einfach wahnsinnig, wahnsinnig neugierig waren. Und man muss ja auch sagen, nachdem der letzte Trailer, der die Companions vorgestellt hat, ja doch ein bisschen durchwachsen angekommen ist, wollten wir natürlich auch alle wissen, wie schlägt sich jetzt das Gameplay.
Mhm. Ich habe auch schon deine famose Preview gelesen, Demi, die wahrscheinlich, da wir jetzt darüber sprechen, just in diesem Moment auch live gegangen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und da beschreibst du sehr, sehr viele Sachen, die wir vorher auch in dem Detail noch gar nicht kannten. Also was vor allem so ein bisschen auch den Anfang angeht. Du hast ja gesagt, du hast den Anfang gespielt. Was das Kampfsystem angeht, davon haben sie ja unglaublich viel auch jetzt in dem Reveal gezeigt. Da scheint ja ein großer Fokus drauf zu liegen. Fangen wir mal an mit dem Anfang, haha. Weil sie haben tatsächlich wieder das System drin, dass man sich selbst eine Hintergrundgeschichte aussuchen, aber sie leider nicht wie in Origins spielen kann. Was hast du denn davon gesehen?
Ja, das ist ein bisschen der Trailer, den allerersten Reveal-Trailer, den sie veröffentlicht haben, der hat ja schon für sehr viel Wellen gesorgt, weil er, glaube ich, in der Ansprache nicht so glücklich war, weil er ein bisschen aussah wie so ein Hero-Shooter.
Ja.
Und viele Leute haben dann halt auch kritisiert, so von wegen, das ist doch nicht Dragon Age. Aber ich finde, der Anfang von Dragon Age, von dem, was ich gesehen habe, also sie haben sich da keinen Gefallen mitgetan, weil das Gameplay, das sie gezeigt haben, ist halt Dragon Age. Und das gilt halt bei der Charaktererstellung und diesen Origin-Stories und so genauso. Also das Spiel fängt halt wirklich so klassisch an. Ich meine, da sind ja, sag ich mal, Dragon Age Origins und Dragon Age Inquisition ähnlich, dass du halt einen sehr ausführlichen Charaktereditor hast. Der, den sie jetzt haben, ist ähnlich wie der von Inquisition, einfach ein absolutes Träumchen. Also da kannst du von Körpertypen über alle möglichen Frisuren, es gibt irgendwie Dutzende Frisuren und Regler und alles drum und dran, wirklich bis zur Wangenfalte, alles genauso einstellen, wie du möchtest. Es gibt auch wieder 4 spielbare Völker, die Kunari, die Menschen, die Elfen und die Zwerge. Und dann gibt es eben diese 6 Origin-Stories, die aber losgelöst sind von dem Volk. Also du hast für alle, ob du jetzt Mensch oder Zwergin oder so spielst, ist dann egal. Du kannst halt diese 6 Origin-Stories dir aussuchen. Und die bestimmen in erster Linie, mit welchen Fraktionen du schon so ein bisschen Berührungspunkte hattest. Also ob du zum Beispiel mit hier mit dem Tevinter Empire, mit den Venatoren, den Venatori, dich da schon auskennst, und das hat dann Auswirkungen auf die Dialogoptionen, oder dass halt mal irgendwie irgendwelche Quips fallen, wo von wegen, das müsstest du doch wissen, du warst doch schon mal hier oder so. Also vor allem darauf wirkt es sich halt aus. Es ist aber jetzt nicht so, dass man wie ganz früher das halt spielen kann. Ich glaube, von diesen Origin Stories müssen wir uns verabschieden, Geraldine.
Nein.
Wir kommen in der spielbaren Prolog-Variante nicht mehr zurück.
Nein, Demi, tu mir doch nicht so weh. Aber das mag ich ja immer besonders gern, ne? Wenn man, da musste ich schon bei vielen Spielen drüber lachen, wenn man diese klassische Rollenspiel-Tugend ausspielt und eigentlich nach allem fragt, was man irgendwie gesagt bekommt, wenn jemand sagt so, herzlich willkommen in Tevinter, und man sagt, erzähl mir was über Tevinter, und die Leute sagen, was ist los mit dir? Du kommst von hier, was soll ich dir erzählen? Das mag ich ganz gern, wenn das manchmal dann auch ein bisschen outgecallt wird, dass man eigentlich dumme Fragen gerade stellt in diesem Universum.
Ich meine, es hat einen Grund, dass es so viele Rollenspielcharaktere gibt, die unter Amnesie leiden.
Ja, das ist halt die einfache Version. Ich meine, viele Spiele suchen sich irgendeine Möglichkeit, eine Begründung zu haben, warum man ständig Fragen über die Welt stellt. Aber manche haben auch keine Angst zu sagen, das war eine dumme Frage, Geraldine. Du kommst von hier. Warum sollte ich dir irgendwas über Tevinter erzählen? Das finde ich schon mal schön.
Ja, das ist aber auch ganz interessant, weil dieses Spiel fällt halt wirklich, also dieser Anfang fällt mit der Tür ins Haus. Ja, wenn du jetzt Inquisition nicht gespielt hast mit den DLCs und jetzt nicht weißt, wer Solas ist und was da gerade eigentlich abgeht, sie machen zwar am Anfang so ein kleines Renderfilmchen, wo du dann nochmal so das Gröbste zusammengefasst bekommst, aber selbst das ist halt ja schon relativ viel, so von wegen, ja, abtrünniger Elfengott, und es gibt diesen Schleier, und der ist jetzt irgendwie aufgerissen und alles drum und dran und so. Also ich finde, sie wollen ja eigentlich, dass dieses Spiel ähnlich wie Inquisition dann auch für Elaine ein gutes Einsteiger-Dragon Age ist, für Leute, die Serie vielleicht noch nicht kennen. Aber gleichzeitig finde ich es interessant, dass der Anfang, den man jetzt auch schon sehen konnte, einfach, das ist ja, die Corinne hat es mir selbst gesagt, sie wollen, dass sich der Anfang anfühlt wie ein Showdown in einem der bisherigen Dragon Ages. Und das haben sie auch hinbekommen. Was fühlt sich halt wirklich an wie der Showdown nach dem Showdown von Inquisition. Also du läufst ja wirklich durch diese Hauptstadt von Tevinter und stellst dann Solas auf so einer Klippe. Das sieht man auch am Ende von dem Gameplay. Und also wenn du da halt noch gar keine Berührungspunkte zu den Charakteren hast, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, das in diesem Prolog aufzubauen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass das dann über das Spiel hinten raus wieder eingefangen wird, wenn das eigentliche Spiel erst losgeht. Aber ich fand, es war eine interessante Entscheidung, dass BioWare sich auch sagt, nee, nach 10 Jahren Pause wollen wir jetzt nicht wieder quasi komplett Tabula Rasa machen und wieder ganz woanders anfangen, sondern wir wollen die Storyfäden, die wir aufgebaut haben in den letzten, vor allem im letzten Serienteil, aktiv mitnehmen. Und der Dreadwolf, auch wenn er nicht mehr im Namen ist, wird halt wirklich zentrale Figur dieser Story sein.
Komplett. Das finde ich, was du da beschreibst, auch ein sehr, sehr gutes Zeichen eigentlich. Weil da haben wir auch im Vorhinein natürlich immer viel drüber spekuliert, wie sie das machen wollen. Elaine haben vor dem Gespräch ja auch schon darüber geredet, dass sie so viele Leute versuchen müssen, ins Boot zu holen. Die Leute, die seit Dragon Age Origins dabei sind, oder die Leute, die vielleicht irgendwie mit Inquisition eingestiegen sind und die aber trotzdem total mit dem Herzen an Inquisition und den Charakteren hängen und wollen, dass die wieder vorkommen. Und dann aber eben auch die Leute, die sie logischerweise jetzt noch mit ins Boot holen wollen. Und irgendwie müssen die alle in dieses Boot passen. Und ich freue mich. Ich finde es eigentlich ganz, positiv, hoffnungsvoll, dass sie sagen, nee, wir geben da unsere Story dann aber auch nicht auf, ein Stück weit, nur um irgendwie es bequem für Leute zu machen, die einsteigen wollen.
Ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, dass sie es ähnlich wie in Inquisition ein kleines bisschen machen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der vorher kein Dragon Age gespielt hatte und dann in Inquisition einzusteigen, so die erste halbe Stunde, ich war grundverwirrt. Also jetzt schwer sich vorzustellen, ne? Wenn ich jetzt da nochmal reinspringen würde, na klar, hier alles vollkommen logisch, aber da sind Dinge passiert ohne jegliche Erklärung, dann wurde ich da plötzlich verhaftet, ich wusste nicht mehr, was ich getan hatte, mein Charakter wusste auch nicht, was er getan hatte, ne? Und dann kommst du so zurück an diesen Punkt, so okay, hier war jetzt dein cooler Einstieg, du bist jetzt hooked, jetzt erklären wir dir mal, was ist eigentlich die Welt, was geht hier vor sich, was wird dir eigentlich vorgeworfen, was ist dieser Riss am Himmel, jada, jada. Und so ähnlich könnte ich es mir auch für, ich will jetzt die ganze Zeit schon Dreadwolf sagen, das hat sich so eingeschlichen, The Veil Guard. dass sie das dann ähnlich machen, dass du diese Konfrontation hast und dann machst du vielleicht so einen Schritt zurück und so, okay, was geht hier eigentlich ab? Wer sind diese Charaktere überhaupt?
Ja, hast du denn schon was gehört, Demi? Weil das war auch was, worüber ja viel spekuliert wurde, ob und wie sich eventuell Entscheidungen von früher mal auswirken können oder haben sie da irgendeine Methode gefunden, zu sagen, wir sind da irgendwie so, keine Ahnung, wir greifen irgendwie keinen von diesen Strängen auf. Das ist fast nicht möglich in Dragon Age, oder? Irgendwo müssen sie ja Sachen aufgreifen, wo man vergangene Entscheidungen potenziell hätte treffen können.
Da hat die Corinne von BioWare mir gegenüber nicht zugesagt. Mhm. Das ist aber was, wir haben tatsächlich noch mal die Tage ein Interview. Das wird eine der Fragen sein, die bei uns ganz oben steht. Da, wo ich jetzt, also das, was ich jetzt gesehen habe, gab es jetzt keine Option für irgendeinen Import oder so. Aber es ist ja auch noch kein finaler Release-Bild gewesen. Auch wenn sie gesagt hat, dass das Spiel im Prinzip fertig ist. Sie sind jetzt nur noch in der allerletzten Bug- und hinten raus Polish-Phase. Mhm. Aber ja, da weiß ich tatsächlich noch nichts zu. Aber es wäre natürlich sehr spannend zu wissen.
Ja, also das bleibt auf jeden Fall noch super spannend. Aber ich weiß nicht, wenn du sagst, sie haben zumindest am Anfang auch keine Angst gehabt, einem Charaktere entgegenzuwerfen. Elaine, du hast ja vorhin erzählt, dass da habe ich nie drüber nachgedacht, wenn man mit Inquisition anfängt, man zum Beispiel keine Ahnung richtig hat, wer Flemeth ist. Und Flemeth ist in den alten Teilen so ein unfassbar prominenter Charakter. Und da sagen sie auch einfach, ja mein Gott, entweder weißt du halt, wer sie ist, oder du weißt es halt nicht, hast du halt Pech gehabt.
Ja, die wird halt einfach reingeworfen. Und du merkst ja auch, weil sie taucht ja ziemlich spät in Inquisition eigentlich auf, du merkst ja, selbst wenn du sie nicht kennst, und ich wusste zumindest, wer Flemeth war zu dem Zeitpunkt schon, weil ich habe Dragon Age Inquisition sehr lange gespielt und habe dann auch natürlich angefangen, mich so ein bisschen mit dem drumherum zu beschäftigen. Aber ne, wenn du es nicht weißt, sie ist einfach ein wichtiger Charakter, der taucht da auf, hat irgendwas mit Solas zu tun. Die reden dann über irgendeinen Plan, der da passiert. Und ne, du weißt ja so schnell nicht, was abgeht, weil wenn du einen Charakter hast, der in drei Spielen dabei war und dort irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat, die kannst du ja nicht reinsetzen und sagen, das passt schon.
Hm. Ja, was ich ganz cool finde, ist, dass sie zumindest deutet, dass dieser erste Anfang an, den ich gesehen habe, dass sie jetzt nicht mit dem Holzhammer hingehen und sagen, ja, wir lassen euch jetzt im Prolog 64 Texttafeln lesen, damit ihr irgendwie wieder reinkommt, weil so baust du natürlich auch keine Bindung auf zu den Charakteren. Sondern es wird halt sehr viel über Hintergrunddialoge, ne, da gab es zum Beispiel es sind ja überall Elfenruinen unter den Teewinterstädten und da siehst du dann zum Beispiel irgendwie so eine Wandmalerei von Solas und dann erzählt dir dann zum Varric, weil er ihn ja kennt, storybedingt, erzählt er dir dann halt, warum es wichtig ist und was da dargestellt wird und so. Es ist sehr, also ich habe einfach gemerkt, als ich Star Wars Outlaws gespielt habe, ich habe langsam so eine Aversion gegen Textdocs, die man lesen muss. Und ich finde es cool, dass Dragon Age The Veil Guard das ein bisschen interaktiver und ein bisschen mehr mit den Charakteren verwoben macht, weil das ist ja was sie auch unbedingt wollen, da reden wir auch noch drüber, dass halt deine Gefährtinnen und Gefährten die absolute, das Rampenlicht halt haben in diesem Spiel. Deswegen ja auch offenbar die Namensänderung. Das finde ich schon sehr cool. Aber gleichzeitig ist es schon eine Herausforderung, glaube ich, fürs Writing, weil man sieht ja auch in diesem Anfangs-Gameplay, da spoilern sie ja schon den Tod eines der wichtigsten Charaktere überhaupt im Dragon Age-Universum, nämlich Bianca. Die Armbrust von Varric wird da zerschettert. Und das ist natürlich was, wenn du jetzt Dragon Age 2 gespielt hast und Inquisition gespielt hast und Varric schon kennst und du weißt, wie viel dahinter steht und so. Da stehst du da und denkst dir, oh Gott, das ist ja furchtbar. Kann ich das nicht verhindern? Und wenn du das halt nicht kennst, denkst du, ja, es ist halt eine Armbrust kaputt. Ja. Warum weinen denn jetzt die ganzen Fans da draußen?
Ich sage, das ist der eine Grund, warum Varric endlich mal nicht mehr als Begleiter dabei sein muss, der arme Mann. Mal ganz davon ab, dass er eine Pause verdient hat, aber der braucht die Zeit zum Trauern. Die wollen wir ihm auch geben.
Therapie auch. Oje. Wir können gern direkt mal über die Charaktere weiter reden, wo wir schon drin sind, weil du sagst es schon, Demi, sie haben eigentlich gesagt, die Charaktere sollen absolut im Fokus stehen. Es ergibt auch insofern Sinn, weil ich glaube, alle Fans oder interessierten Menschen sich immer einig sind, egal wie oft sich Dragon Age verändert hat oder noch verändern wird, was irgendwie ein Kernthema für sie immer ist, sind die Charaktere und die Begleiter. Und Einerseits scheint das jetzt wieder ein Fokusthema zu sein. Auf der anderen Seite haben Sie zum Beispiel gesagt, man kann jetzt nur noch 2 Begleiter dabei haben zugunsten des neuen Kampfsystems oder des noch actiongeladeneren Kampfsystems. Wie passt das zusammen?
Ja, das habe ich die Corinne auch gefragt, warum sie das gemacht haben. Also die Reduktion auf 2 Charaktere im Kampf, weil natürlich ja gerade auf hohen Schwierigkeitsgraden die Charaktere ja unterschiedliche Rollen einnehmen und es halt ein bisschen blöd ist, weil du ja ein Stück weit dann auch gezwungen bist, bestimmte Charaktere mitzunehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Magierin spielst, die auf, gibt ja wieder Heilmagie, das haben sie zurückgebracht. Wenn du jetzt eine Heilmagierin spielst als deinen Hauptcharakter, dann brauchst du ja mindestens einen Damage-Dealer und meinetwegen noch einen Tank oder so. Das gibt dir dann natürlich schon irgendwo, schränkt dich ja schon in dem ein, wie du auch mit den Charakteren interagieren kannst. Aber sie meinte, das sei halt notwendig, weil die, und das wird ein großer Diskussionspunkt sein. Ich glaube, das wird der größte Diskussionspunkt in der gesamten Community sein, dieses Kampfsystem. Aber sie wollen ja sehr nah ran ans Geschehen. Es ist ja ähnlich wie Final Fantasy VII Remake, ein extrem actionlastiges Kampfsystem. Und sie wollen, dass dein Hauptcharakter Rook wirklich da im Fokus steht. Und sie haben dann wohl Playtests gemacht mit 3 weiteren Begleitern. Und das hat einfach nicht funktioniert von der Übersicht. Das muss wohl einfach so game-breaking gewesen sein, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen davon weg, wir nehmen halt 2 Charaktere, weil wir diese Kameraperspektive nicht weiter rauszoomen wollen. Wo die Dragon Age Origins Fans sagen, warum denn nicht? Ja, aber, ja. Aber es ist halt ihre Entscheidung. Ich denke, sehr viel wird eben dann auch laufen über irgendwelche Hubs oder so, wo du mit den Charakteren interagierst, weil sie ja alle parallel leveln. Also du musst dich da nicht irgendwie dir Gedanken machen, dass irgendwelche Erfahrungspunkte auf der Strecke bleiben. Aber ja, das wird spannend zu sehen. Ich meine, es passt ein bisschen damit zusammen, dass es ja nur 7 Charaktere gibt, glaube ich. Also das, was man in diesem Reveal-Trailer gesehen hat, das waren ja die ganze Party. Das sind ja alle Charaktere, die du haben wirst. Dass die da halt sagen, okay, wir wollen lieber in die Tiefe als in die Breite gehen, ist ein bisschen die falsche Analogie, weil es ist ja nicht so, als seien die Dragon Ages davor nie in die Tiefe gegangen bei ihren Charakteren. Aber sie versprechen ja zumindest, und das können wir ja noch gar nicht beurteilen, dass es nochmal ein neues Level wird an Tiefe, an auch wenn du Romance-Optionen wählst, dass du halt tiefere Beziehungen aufbauen kannst, noch mehr erfahren kannst über die Charaktere, sie noch vielschichtiger sein sollen, ist halt zum jetzigen Zeitpunkt noch natürlich in erster Linie ein Versprechen.
Klar, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, gut, so wie du es beschreibst, wenn sie halt sagen, wir wollen tatsächlich noch mehr Optionen, noch mehr Interaktivität bei den Charakteren und machen dafür nicht nur, ich meine, 7 Charaktere stehen zur Auswahl, kann das sein? Machen dafür nicht nur weniger, die zur Auswahl stehen, sondern auch weniger, die man dann mitnehmen kann. Gut, ja, da kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen. Wie sieht es bei dir aus, Elin? Weil du bist ja auch primär extrem großer Fan von den Begleitern und Charakteren.
Ja, und das ist auch genau die Schwierigkeit, weil das war ein Ding, was mich in Dragon Age auch immer sehr über die, sagen wir mal, ein bisschen trockeneren Stellen, die es ja doch hin und wieder mal gab. Und da ist, glaube ich, ich weiß, ich rede nur über Inquisition, aber da ist Inquisition eigentlich so mit der größte Täter, was das angeht. Ich sage nur die Hinterlande. Wie groß sind die noch? Aber das war so der Punkt, der mich dann immer so ein bisschen über Wasser gehalten hat. Die Charaktere, die Interaktion, die du unterwegs hattest, die du dann hattest, wenn du nach Hause zurückgekehrt bist. Die Romanzen, die man entwickeln konnte. Deswegen muss ich sagen, das ist der eine Grund, weswegen ich froh bin, dass es nur 7 Charaktere sind. Ich habe keine Ahnung, wie zur Hölle ich mich entscheiden sollte, nur 2 davon zu wählen, wenn es irgendwie mehr wären. Das wird jetzt schon schwierig, weil ich meine, ein Platz ist bei mir schon fest besetzt im Herzen. Da bleibt nur noch einer für die restlichen 6. Also wird schwer.
Ja, vor allem, ich muss an der Stelle zugeben, als wirklich ganz großer Dragon Age Origins Fan, es ist ja wirklich eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten auf der ganzen Welt, aber es ist auch Täter, was Längen angeht. Ich habe das Spiel wirklich verdammt oft neu gespielt und Turm der Magier und dieser dumme Dungeon im Brazilian Wald bringen mich jedes Mal um. Das ist eine Länge. Das ist mal wirklich eine Länge. Und da hilft mir auch nur durch, dass dann zum Beispiel manchmal Alistair in unpassenden Momenten so mitten im Turm der Magier zwischen einem Haufen Leichen mir plötzlich eine Liebeserklärung macht. Und ich denke mir, okay, krass unpassend, aber unterhaltsam. Dankeschön. Vielleicht wird es ja auch
wieder so. Der zweite Teil zumindest den Vorteil, dass er nur ein halbes Spiel ist.
Ja, das stimmt.
Vorteil, ja, so kann, man kann es auch schön formulieren, das stimmt, absolut.
Ich fange hier gleich ganz andere Kontroversen an. Velgard, wir wollten über den neuen Teil reden.
Richtig. Ich hatte auch gerade noch einen wichtigen Punkt dazu im Kopf, den habe ich natürlich noch im Kopf, ich sage ihn auch gleich. Genau, wir haben über die Charaktere gesprochen, über die Begleiter. Genau, ich habe noch gedacht, Demi, weil du meintest, es ist ja auch mechanisch wichtig, wen man mitnimmt. Das, also gerade bei zwei Leuten, ne, wie du schon gesagt hast, wird es ja noch wichtiger und vielleicht, also ich habe ein bisschen Sorge, dass man sich dann weniger nach irgendwie persönlichen Vorlieben oder Geschichte oder so entscheiden kann, sondern dass es wirklich mechanisch notwendig wird, wenn es so herausfordernd ist. Ich denke ja auch immer noch, dass sie, weil du auch Heilmagierin gesagt hast, dass sie im ersten Teil Win, die ja die Heilmagierin war, extra einen furchtbar langweiligen Charakter gemacht haben, weil sie komplett OP ist und damit keiner Lust hat, sie mitzunehmen. Es hat bei mir funktioniert. Ich hatte sie fast nie dabei. Aber das ist so ein bisschen was, wo ich mir Sorgen mache.
Ja, in Dragon Age Origins war das ja eh, da war es, finde ich, am strammsten von allen Serienteilen, weil du ja auch noch deinen Hund hattest, der einen kompletten Party-Slot eingenommen hat. Und wenn du das halt auf höchstem Schwierigkeitsgrad gespielt hast, warst du halt auf bestimmte Charakterklassen einfach angewiesen. Und das, also es gibt immer noch Figuren von Dragon Age Origins, obwohl ich es wirklich so intensiv gespielt habe, mit denen ich überhaupt keine Bindung empfinde, weil ich sie nie benutzen konnte, weil ich einfach bestimmte Vorlieben habe, wen auch mein Hauptcharakter verkörpern soll. Sie sagen zumindest, also die Corinne hat mir zumindest gesagt, dass sie innerhalb, also es gibt ja wieder drei grundlegende Charakterklassen, Krieger, Magier und Rogue. Und dann wiederum drei Spezialisierungsklassen, die du auswählen kannst. Also zum Beispiel gibt es dann wieder die Möglichkeit, eine Magierin zu spielen, die aber auf im Prinzip Nahkampf gepolt ist. Also ähnlich wie diese, wie hießen sie damals, Arcane Knight oder wie auch immer. Also dass du halt mit einem Schwert dann trotzdem kämpfen kannst. Oder umgekehrt, die Neve Kallus, deine Gefährtin, ist eine Eismagierin. Aber da meinte die BioWare-Chefin auch, dass es ist auch möglich, es ist eine andere Richtung zu skillen. Also sie versprechen da zumindest eine gewisse Flexibilität, zum Beispiel aus jemandem, der vielleicht als Tank konzipiert ist, wie dieser Warden, den man im Reveal-Trailer schon gesehen hat, dass du aus ihm vielleicht auch einfach einen Damage-Dealer machen kannst. Also vielleicht gibt es da gewisse Flexibilitäten. That being said, ich glaube, Thema Kampfsystem, aber ich glaube, auf dem regulären Schwierigkeitsgrad, das hat sie mir auch gesagt, wenn du halt zum Beispiel diese taktische Pause gar nicht nutzen willst oder so, und das auf dem leichten oder regulären Schwierigkeitsgrad spielst, dann geht das schon irgendwie. Und dass vielleicht gerade da diese Freiheit dann trotzdem da ist und es dann eher was ist für so diese Hardcore-Puristen, die sagen, ich will wirklich alle Systeme dieses Spiels nutzen müssen, dass du da dann die Einschränkungen merkst. Aber das ist jetzt natürlich noch nur Spekulation auf Basis von den Entwickleraussagen.
Ja, ich meine, das ist auch so das perfekte Thema, das Kampfsystem, wo wir drei genau verschiedene Meinungsbilder abdecken können und uns irgendwo für diese Analyse dann in der Mitte treffen. Weil für mich wirkt es zumindest als Dragon Age-Spiel erstmal befremdlich, dass es wirklich jetzt so einen großen Action-Fokus hat, dass sie sogar sagen, wir verzichten auf einen Begleiter-Slot. Elaine, bei dir würde mich es gleich noch interessieren. Demi, von dir weiß ich schon, weil ich deine Preview gelesen habe. Du hast gesagt, wenn du es jetzt losgelöst von der Dragon Age-Marke betrachtest, ist das ein Kampfsystem, was dir bisher mega taugt vom Anschauen, oder?
Ja, ich bin halt einfach offen für Action-Kampfsysteme. Mhm. Ich mag die prinzipiell auch. Und es gibt ja, sag ich mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Oldschool-Rollenspiel spielen will, also in der Ära nach Baldur's Gate 3 gibt es ja keinen Mangel daran, ein hochwertig produziertes Spiel mit Oldschool-Mechaniken zu genießen. Und ich bin da prinzipiell offen und erwarte nicht, dass Dragon Age Origins, dass quasi Dragon Age Origins zurückkommt, dass es wieder genauso wird wie damals auf dem PC. Von daher bin ich offen. Wo ich aber schon noch skeptisch bin oder neugierig bin, die Corinne hat mir... Sie ist selbst als Spielerin, also sie hat, das hat man auch gemerkt, sie ist ein absoluter Dragon Age Origins Nerd. Also sie hat da wirklich alles voll auf dem Kasten, was ich cool finde, weil sie ja jetzt wirklich die Gesamtentwicklung leitet. Und sie hat mir halt zugesagt, dass auf einem hohen Schwierigkeitsgrad diese taktische Pause wirklich wieder notwendig sein wird. Also dass diese taktische Tiefe zumindest nicht verschwindet, sondern ein essentieller Bestandteil dieses Spiels bleiben wird. Gleichwohl bin ich natürlich skeptisch, weil du kannst ja jetzt, du kannst ja drei Fähigkeiten wählen pro Akteur im Kampf. Also für deinen eigenen Rook nimmst du im Vorfeld drei Fähigkeiten mit und für deine zwei Companions. Das sind halt dann 9 Fertigkeiten, wo ich mir denke, ja, klar, da kann man jetzt Synergien planen und da kann man im Vorfeld, muss man da ja auch ein bisschen taktieren, was jetzt meine Magierin zum Beispiel mitnimmt. Aber so richtig komplex klingt das halt nicht. Also ne, am Ende, wenn ich dann irgendwie sage, ich kette halt immer wieder Eiszauber und irgendeinen Shatterschlag zusammen, das wird halt dann natürlich relativ schnell alt. Klar, die Gegner erfordern ja auch andere Strategien. Es gibt zum Beispiel Feinde, die halt solche Astralschilde haben, die dann Magieschilde sind. Es gibt einfach regulär gepanzerte Einheiten. Du brauchst unterschiedliche Strategien, um die zu knacken. Verstehe ich schon. Aber das ist, finde ich, einfach noch ein großes Fragezeichen, weil auf den ersten Blick sieht das schon nach einer starken Reduktion aus. Ich habe auch mit Maurice gesprochen, der hat es auch gesehen hier in Los Angeles. Und dem tut das natürlich noch weh, weil er ja auch ein absoluter Rollenspiel-Purist ist und da idealerweise noch viel mehr als in Origins sich gewünscht hätte. Und ja, also ich glaube, das wird halt die große Frage. Auf der anderen Seite finde ich, dass das Kampfsystem einfach jetzt schon fetzig aussieht. Also in meiner Demo haben wir einen Nahkampfmagier gespielt und der konnte schon ab Level 1 halt wirklich, das sah ein bisschen aus wie Hogwarts Legacy, halt die Sachen da rausballern ohne Ende. Und das waren einfach nur die Basic-Attacken, mit denen er dann die Venatori dann da rumgejuggelt hat und so. Und sobald es dann darum ging, auch mal ein bisschen spektakulärere Manöver abzufeuern, das hat dann direkt eine andere Kragenweite bekommen. Und das finde ich wiederum auch cool, dass sie sagen, okay, wir wollen so ein bisschen drüber sein. Ihr habt jetzt ja schon 3 Serienteile gespielt. Wir geben euch direkt Fähigkeiten an die Hand, die vielleicht ein bisschen reduzierter sind in ihrer Quantität, aber dafür sich jeweils nochmal aufleveln lassen, in bestimmte Richtungen entwickeln lassen. Und die haben Umf, die haben alle Bam. Das kann ja auch eine interessante Entscheidung sein. Aber ihr merkt schon, das geht halt in ganz viel, das kann in ganz, ganz viele Richtungen gehen, glaube ich, diese Kämpfe in Dragon Age The Veilguard.
Ja, es ist so spannend. Also ich kenne auch kaum, glaube ich, eine Spielereihe, die so viele verschiedene, auch aktive Fanbases hat. Also vielleicht noch so Richtung Assassin's Creed oder so, wo man es auch gerade wieder merkt, wo die Oldschool-Fans einfach immer noch darauf hoffen, dass es wieder wie früher wird. Und dann gibt es einfach extrem viele Fans von den Open-World-Teilen und also die ganzen Teile seit Origins. Auch da Origins, haha, so, das ist die Verbindung. Und bei Dragon Age ist es so krass, wie aktiv auch die ursprüngliche Fanbase von Origins heute noch ist und gleichzeitig natürlich die Fanbase von Inquisition und jetzt generell der actionlastigeren Zukunft auch einfach super präsent ist. Und das ist ziemlich einzigartig für diese Reihe. Und deswegen ist es so schwierig, glaube ich, gerade für BioWare auch irgendwas richtig zu machen. Da würde ich auch gern gleich noch die Frage stellen, aber da komme ich gleich noch zu. Erstmal, Helene, weil wir haben vor dem Reveal das letzte Mal gesprochen und du hast gesagt, ihr habt es auch alle in der Redaktion geguckt. Wie war bei euch, war es auch gemischtes Feedback zu diesem Kampfsystem und wie ging es dir?
Bei uns war es eigentlich generell ziemlich positiv. Das Schlimme ist, Dimi hat jetzt den Fehler gemacht, Baldur's Gate 3 zu erwähnen, was alles irgendwie nochmal für mich in eine andere Perspektive rückt, was mit Dragon Age zu tun hat und diesen Gedanken, weil ich hatte mich sehr lange schon damit abgefunden, dass die Dragon Age-Reihe halt mehr in eine Action-RPG-Richtung geht. Es war ja schon in Inquisition sehr stark der Fall und wird jetzt offensichtlich noch ein ganzes Stück stärker dann auch weiterentwickelt, jetzt mit dem 4. Teil. Ja, aber ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, wie hätte es sein können, wenn Dragon Age tatsächlich, man muss ja auch ein bisschen sagen, den Mut gehabt hätte zu sagen, okay, wir bleiben bei klassischem RPG und wir entwickeln das weiter für eine moderne Audience, weil das geht halt genau dieser Titel war, der das so ein bisschen gemacht hat. Ich lustigerweise auch, als wir über die Charakterklassen und wen man mitnehmen muss, dran denken musste, weil auch hier, weil das geht, dieses das ja so löst, dass sie sagen, ja, alle Charaktere haben eine Klasse, aber man kann sie wechseln. Wenn ihr das wirklich wollt, könnt ihr die alle komplett umskillen zu irgendwas anderem. Wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt einen Magier, aber ich hasse Gale in dem Spiel, dann mache ich jetzt stattdessen Astarion so eine Magier oder wie auch immer man das machen möchte. Es macht natürlich Sinn, dass das in Dragon Age nicht passiert. Das ist klar, dafür steckt da auch zu viel storytechnisch dran in dieser ganzen Welt und naja, was es halt zum Beispiel bedeutet, Magie zu besitzen. Mhm. Aber es ist ein interessanter Vergleich. Andererseits, wie gesagt, ich bin nicht überrascht, ich habe nichts anderes erwartet, als dass es halt actionlastiger und schneller wird, weil das ist nun mal modern, es ist, wo die Reihe eine Weile hingegangen ist und es stört mich auf jeden Fall nicht. Also es hat mich nicht in dem gezeigten Gameplay gestört, weil das sieht spaßig aus. Das kann man nicht anders sagen. Und es hat vor allem etwas, wo ich sage, Gott sei Dank, bringen sie das endlich, nämlich ausweichen. Richtiges, das nicht an einen Cooldown von gefühlten 30 Sekunden gekappt ist, wie das in Inquisition noch war. Es war einfach wahnsinnig merkwürdig, wenn ich da mit meinem Rogue, der ja ne, als Schurke eigentlich ein sehr agiler Charakter ist, dort rumstehe, Pfeile abschieße und dann aber auch dastehe und mich treffen lasse. Und dann einmal alle paar Sekunden kann ich dann meine Fähigkeit aktivieren, um tatsächlich ausweichen zu können. Das war ein bisschen so ein merkwürdiger Zwischenweg, ja. Noch zwischen alten und neuen Gameplay. Und jetzt fühlt sich das, zumindest von dem, was ich gesehen habe, noch mal ein bisschen runder an, dass sie halt wirklich sagen, okay, hier richtiges Action-Gameplay, nah dran. Das sieht spaßig aus.
Ja.
Das finde ich auch. Also ich bin als Action-Freund ist es halt, ne, dass du auch aktiv parieren kannst und so. Dass es nicht nur deine Strategie ist, die du dir vorher im Kampf überlebst und du dann auf bestimmte Zauber oder sonst was klickst, sondern du auch aktiv kämpfst. Ich finde es zumindest eine interessante Entscheidung. Und ich kann es aber auch verstehen, dass sie sagen, hey, wir müssen die Dragon Age-Marke irgendwie wieder auch nicht nur zurückbringen, sondern auch relevant halten, dass sie da die Entscheidung treffen. Das muss halt so kacke sein, wenn du dieses Spiel schon 3 Jahre entwickelt hast oder so. Ja. Und dann kommt halt Baldur's Gate 3 raus. Dieses Spiel, das eigentlich nicht existieren dürfte, das nicht funktionieren könnte, das halt aber alles auf den Kopf stellt. Und jetzt kann halt nach Baldur's Gate sich kein Publisher mehr hinstellen und hat eine Entschuldigung zu sagen, dass halt Oldschool sich nicht verkaufen kann oder das Oldschool-Rollenspiel nicht funktionieren bei einem Mainstream-Markt. Das ist aber auch wirklich undankbar. Also ich wüsste mal sehr gerne, wenn Baldur's Gate 3 rausgekommen wäre, bevor The Veilguard die Entwicklung angefangen hat, ob sie dann andere Entscheidungen getroffen hätten. Aber ich verstehe, also es ist besser, dass sie es jetzt durchziehen, als dass sie nach Baldur's Gate 3 sagen, jetzt werfen wir wieder ganz viel um und machen ganz viele Sachen anders und versuchen darauf zu reagieren. Dann kommt das Spiel nachher in einem Zustand raus, der halt dann, weiß ich nicht, wieder niemanden glücklich macht, ne?
Das, was ihr beide beschreibt, ist perfekt, trifft es genau auf den Punkt, ne? Also man muss erstens einfach über Baldur's Gate 3 sprechen, wenn man über Dragon Age 4 spricht. Nicht nur, weil es beides Rollenspiele sind, sondern weil ja nun mal auch Baldur's Gate eine Ex-BioWare-Marke ist und sie damit nicht nur, also Larian damit nicht nur ein krasseres Baldur's Gate gemacht hat, als BioWare jemals gemacht hat, sondern auch noch für viele Leute eigentlich das nächste Dragon Age im Herzen gemacht hat, was BioWare nicht mehr gemacht hat. Also viele Leute haben ja gesagt, Baldur's Gate 3 war für sie auch so ein bisschen die Fortsetzung von Dragon Age Origins oder das, was sie sich gewünscht hätten. Und das war ja so ein bisschen fast schon ein doppelter Schlag eigentlich wahrscheinlich für BioWare, dass da so zwei ihrer Marken eigentlich perfekt fortgeführt wurden, auf eine Art, wie viele, viele Leute es sich gewünscht haben. Und das, was ihr sagt, ne, vielleicht ist es dann auch einfach, jetzt mal unabhängig davon, ob mein Herz blutet oder nicht, aber ist es dann vielleicht nicht sogar die cleverere Entscheidung von BioWare zu sagen, wir haben uns verändert, unsere Spiele haben sich schon lang verändert, wir sind halt kein Baldur's Gate 3 und deswegen bewegen wir uns ganz bewusst auch mal jetzt wieder in eine andere Richtung, um was Eigenes zu machen, um unsere neue Identität irgendwie zu schärfen und vielleicht auch den Leuten zu zeigen, was wir heute sind. Vielleicht ist das sogar eine smarte Entscheidung, unabhängig davon, was es mit mir macht. Was denkt ihr?
Ja, also was ich zumindest smart finde oder was ich interessant finde, ist, dass sie ja schon sagen, okay, wir machen ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel und das hat mir Maurice erzählt, das haben sie bei mir im Interview gar nicht angesprochen, dass es kein Open-World-Spiel wird. Also, dass sie wirklich wieder hingehen und sagen, wir machen da wahrscheinlich vergleichbar mit Origins lieber sag ich mal, handkuratiertere Areale, die ein bisschen kleiner sind, in denen es dann aber mehr zu tun gibt. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, weil wäre fest davon ausgegangen, dass das Spiel ein Open-World-Spiel wird, weil, ne, wenn du schon das Geld hast, Open-World macht sich immer super als Verkaufsargument, ob es dann am Ende sinnvoll ist oder nicht, dass sie diesen Pfad einschlagen und dass sie stattdessen sagen, nee, wir machen wirklich ein Singleplayer-Rollenspiel mit kleineren Arealen, wir verzichten darauf, diese Superlative unbedingt auf die Packung schreiben zu müssen, finde ich sehr interessant. Also vielleicht ist es wirklich so, dass meinetwegen das Kampfsystem wirklich sehr modern ist, sehr actionlastig und sich da an eine möglichst große Zielgruppe richtet, aber dass vielleicht der Rest des Spiels wirklich auch ähnlich wie in Baldur's Gate sehr, sehr klassische Rollenspieltugenden atmen wird. Jetzt natürlich nicht mit so einem Skillsystem, wo du dann ganz viele Fertigkeitenproben hast und so, aber in Sachen Charakterentwicklung, in Sachen Umgebungsdesign in Sachen Art Design, in Sachen Lore und so, weil natürlich auch keine Open World zu haben, die Chance gibt, abwechslungsreichere Areale zu bauen. Also da bin ich schon sehr, sehr neugierig, was sie da, also was für eine Art Rollenspiel das am Ende wird.
Ich würde es wirklich hoffen. Es ist Gameplay mal wirklich, also Gameplay im Sinne von Kämpfe mal zur Seite gestellt, dass sie bei dem bleiben, was auch ihre Stärken sind und was die Stärken der Reihe sind. Weil ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen Sorgen habe ich mir gemacht, als sie den Namen so spät noch geändert haben. Lange hatten sie ja überhaupt keinen Namen für das Spiel genannt. Da war es dann halt einfach inoffiziell Dragon Age 4. Dann hatten sie sich auf Dreadwolf festgelegt, was auch, muss ich sagen, ein großartiger Name war. Und jetzt wenige Monate, wir wissen ja offiziell noch nicht wann genau, aber zumindest im Herbst, das heißt, ja, 3-4 Monate vor Release, ändern sie den Namen vom Spiel nochmal. Das könnte ein sehr schlechtes Zeichen sein. Es könnte auch gar nichts heißen. Am Ende, ich habe da so ein paar meine Theorien, sagen wir es mal, warum sie es gemacht haben könnten. Aber na, so diese kurzfristigen Änderungen und dieses auf, wie soll ich sagen, auf Trends reagieren, was vielleicht auch ein bisschen mit reingeschwungen ist beim letzten Trailer, der dann halt im Netz doch so durchwachsen ankam. Reagieren sie jetzt einfach auf das, was gerade trendy ist und versuchen das alles irgendwie mit reinzupacken, und ich hoffe, dass sie genau das nicht machen. Nicht zu sehr.
Ja. Was war da dein Eindruck, Demi? Da haben sie doch wahrscheinlich auch dir vor Ort was zu gesagt, oder? Zu der Namensänderung vor allem?
Ja, ich meine, die glaube ich, offizielle Begründung ist ja, dass sie weg wollten von diesem Schurken-zentrierten und hin zu dem, was halt das Spiel ausmacht, nämlich die Heldentruppe und so weiter. Und ich bin so ein bisschen, vielleicht bin ich dazu naiv, aber ich bin dazu, ich neige dazu, dem zu glauben, weil Dreadwolf ist so ziemlich der most badass Name, den du einem Spiel geben kannst. Und ich bin kein PR-Mensch, aber aus meiner Warte kann es keinen guten Marketinggrund gegeben haben, das halt zu ändern, weil badass ist halt was die Leute kaufen. das heißt, wenn es wirklich einen Storygrund hatte, finde ich das eigentlich cool. Ja, also wenn sie vielleicht gemerkt haben, okay, ja, Solas nimmt einfach dann doch auf das gesamte Abenteuer gestreckt nicht genug Raum ein, er taucht nicht genug auf, dass wir sagen können, wir machen ihn zum Zentrum unserer Geschichte. Wir kennen es ja von Far Cry, dass du halt dann immer den Schurken auf dem Cover hast und er taucht dann viermal im Spiel auf, bevor du ihn halt einfach schießt. Dass aus der Warte vielleicht eine sinnvolle Entscheidung ist. Gleichwohl, übrigens, das muss ich noch in den Raum werfen, das, was ich von Solas gesehen habe, fand ich mega cool. Ich habe jetzt das Gameplay, das sie mit euch da draußen geteilt haben, noch nicht komplett geschaut, aber da ist ja auch am Ende eher zu sehen. Und ich finde, so einen vielschichtigen Schurken, auch die Art und Weise, wie er mit Varric interagiert und so, Spoiler jetzt nix, das hat mich super gehuckt. Und ich bin nicht tief in Inquisition drin, aber selbst ich dachte mir, boah, das da ist mal ein Schurke mit Facetten, der wirklich davon überzeugt ist, dass das, was er tut, das Richtige ist. Und wenn man das wirklich, wie Elaine auch sagt, wenn man da mal jetzt mal einfach impliziert, dass das klassische BioWare-Writing-Level zurückkommt, ob er jetzt im Namen ist oder nicht, aber das finde ich super cool.
Ich bin auch...
Muss auch sagen, das ist auch so ein bisschen meine wilde Theorie, die vollkommen haltlos ist, wohlgemerkt. Aber genau dieser Punkt, dass sie vielleicht gemerkt haben, hey, Moment, so, das ist gar nicht so viel im Spiel. weil sie haben ja auch schon ein bisschen angedeutet, es wird noch eine andere Bedrohung geben, ne? Eine komplett neue, in dem Sinne, was relativ klar sagt, okay, das ist nicht Solas. Und dann vielleicht nochmal drauf geguckt haben, das fertige Spiel, sich dann dachten, der ist eigentlich nur im ersten Drittel relevant und dann vielleicht in den letzten 5 Minuten nochmal. Und dann wäre es vielleicht merkwürdig gewesen, das Spiel Dreadwolf zu nennen. Oder vielleicht, weil Solas ist ja auch durchaus ein beliebter Charakter. Es gibt ja auch viele Leute, die ihn romanced wollten oder geromanced haben, wenn sie das Glück hatten, genau die richtige Charakterkombination zu haben. Der kann ja, glaube ich, nur von weiblichen Elfen geromanced werden in Inquisition. Und vielleicht gehen sie die Route, dass sie nicht, wie angedeutet, ihn wirklich komplett zum Bösewicht machen, sondern vielleicht kriegt er so ein bisschen Redemption oder wird eher so ein moralisch grauer Charakter. Das könnte ich mir zumindest denken. Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich habe meine Verschwörungstheorien.
Ja, aber ich glaube, das klingt nicht unplausibel. Also das könnte ich mir auch vorstellen.
Aber trotzdem, so oder so hätten sie den Namen lassen sollen. Ihr habt halt völlig recht, dass es der bestmögliche Name ist. Es hatte einen schönen Rhythmus, es hatte diese schöne Alliteration drin, es klang badass. Man konnte sagen, Dragon Age Dreadwolf, boom, das rollt von der Zunge. Aber wenn immer wir jetzt versuchen zu sagen, Dragon Age, hier, the Veil Guard, sind wir immer alle so ein bisschen am Kämpfen, kurz den Namen auszusprechen. Aber gut, am Ende wird es daran nicht hängen. Trotzdem, der Chat, der gerade uns zuschaut, ist auch der Meinung, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war und dass da so ein bisschen die Identität oder das Gefühl fürs Spiel verloren gegangen ist. Aber mal schauen, wir werden das sehen. Ich will noch unbedingt auf was eingehen, was ihr jetzt durch mehrere Sachen angeteased habt, nämlich die Welt. Demi, du hast schon gesagt auch, dass die Welt diesmal gar keine Open World ist und dass sie mehr in die Tiefe als in die Breite gehen wollen. Und das finde ich super spannend, weil man ja jetzt zum allerersten Mal auch wirklich in Tevinter ist, was aber nun mal ein Ort ist, der schon super oft erwähnt wurde in allen Dragon Age-Teilen und auch schon beschrieben wurde durchaus an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, es sieht ja teilweise sehr anders aus, als man vielleicht anfangs noch erwartet hätte. Also weil es auch sehr anders aussieht als die alten Dragon Age-Teile, oder?
Ja, also ich finde, Minrathis, also diese Hauptstadt, in der man da am Anfang unterwegs ist, sieht schon sehr sehr kreativ aus. Interessanterweise habe ich mit den Devs von Avowed gesprochen, also dem neuen Pillars of Eternity sozusagen, weil die ja auch recht viel Kritik bekommen haben, dass ihre Welt halt so colorful aussieht und so. Und da habe ich sie halt gefragt, ob sie das Gefühl haben, dass generell so die Art, wie sich High Fantasy präsentiert, einfach im Gaming gerade trendmäßig transformiert, weil ich schon der Meinung bin, es gibt sehr viele Spiele. Wir haben es ja auch gesehen mit Immortals of Aveum letztes Jahr, das Spiel, das leider niemand gekauft hat. Diese sehr stark überzeichneten High-Fantasy-Konzepte, die ja so ein bisschen, sag ich mal, wenn du ein Spektrum aufbaust von so dieser Gossen-Fantasy eines The Witcher 3, dann ist es ja eigentlich eher am anderen Ende des Spektrums. Ja, wenn du dann irgendwie nach Minrathis kommst und du siehst da diese riesige Festung oben fliegen, oder am Horizont sieht man ja auch diese Gebäudekomplexe, die sich da halt völlig architektonisch oder statisch halt völlig merkwürdig halt in den Himmel ziehen. Ich finde das irgendwie geil. Also ich finde es das cool, dass auch Minrathis aussieht wie so ein Cyberpunk-City-Sprawl und sie dann sagen, ja, wir haben ja riesige Reklametafeln, aber die sind halt nicht mit Elektrizität betrieben, weil die haben wir halt nicht, aber mit Magie. Wir machen so eine, es ist halt das Zentrum des Empire, ja, durchzogen von, sagen wir mal, faschistischen Tendenzen. Ja, das ist ja eine schwierige politische Situation da. Und dieser Sprawl ist halt wirklich genau, wie man es sich vorstellt. Ja, es ist ein absolut düster und halt unendlich in die Höhe gewachsen. Es gibt überall Armut und Reklametafeln und Absteigen und sonst irgendwas. Ich finde, dieser Ausbruch der Kreativität aus diesem, ja, wir machen halt düsteres Mittelalter, ich finde das persönlich cool und spannend. Ja, und das gibt mir die Hoffnung, dass sie da stärker hingehen. Und nach diesem Anfang da, der oberirdisch ist, ist man dann ja auch noch in den Elfenkatakomben unten. Da war es genau das Gleiche mit den Lichtstimmungen und so weiter. Du hast wirklich das Gefühl, wo das halt ein Ort ist, ist natürlich auch ein Vertical Slice. Ja, man hat jetzt natürlich nur einen kurzen Einblick bekommen, aber ist das schon sehr, sehr vielfältig und macht mich stimmt es mich positiv, dass es ihnen jetzt nicht an Kreativität mangeln wird, wie sie ihre Umgebung gestalten.
Elaine, du siehst nachdenklich aus. Du möchtest was loswerden.
Ich bin sehr nachdenklich. Ich konnte es gestern schon kurz sehen, in einem ganz kleinen Teaser von dem Gameplay gepostet, was man jetzt komplett sehen konnte. Das waren irgendwie 24 Sekunden und du hattest ganz diesen Anfang, wo du mit Varric durch eine Tür durchgehst und dann auf diesen Platz schaust mit diesem fliegenden irgendwas, dieser Festung dort im Hintergrund. Und es ist ich gucke das nicht an und ich sage nicht, das ist Dragon Age. Absolut nicht. Ich gucke das, aber ich sage, was zur Hölle ist das? Aber auf eine neugierige Art in meinem Falle. Ich glaube nicht, dass das jedem gefallen wird, weil es auch einfach sehr, sehr weggeht von dem, was man halt so etabliert kennt, was ja auch eigentlich eher so Down-to-Earth Mittelalter-Fantasy ist in vielen Fällen. Und es geht schon sehr, sehr weit weg davon, wie es du hast es eigentlich ganz gut benannt mit Cyberpunkiger. Also es ist, als würde man jetzt The Witcher mit Cyberpunk verheiraten ein bisschen. Für mich ist eigentlich nur wichtig, ich will halt, dass es wirklich mit dem Worldbuilding noch funktioniert. Weil natürlich, wir haben schon die Erklärung, okay, das ist Magie, das macht vollkommen Sinn. Aber man muss das natürlich dann auch komplett durchdenken. Wenn es das in Tevinter gibt, warum gibt es das nur da? Klar, weil in Tevinter sind Magier an der Macht. Da ist das, die haben eine ganz andere Stellung zu, was Magie bedeutet, wie man das benutzen kann. Aber warum haben wir zum Beispiel im letzten Teil da hatten wir ja einen Companion aus Tevinter mit Dorian, warum haben wir das bei ihm nicht wirklich gesehen, dass es in seiner Heimat diesen in Anführungszeichen technologischen Fortschritt gibt? Wenn man dieses Fass aufmacht mit Magie ist das Technologie-Äquivalent, dann das öffnet so viele Möglichkeiten, aber auch so viel, was man dann in der Welt durchdenken muss, was eigentlich möglich wäre. Und wie gefährlich dann halt auch ein Land ist, das das halt so benutzt. Weil, naja, das ist letztlich der nächste Schritt von Technologie wären dann Waffen eigentlich. Ich meine, Magie ist für sich genau auch so schon gefährlich genug, keine Sorge. Aber ja, die Möglichkeiten sind unendlich, aber ich möchte halt auch, was ich sehen möchte, ist wirklich, dass ich das glaube, wenn ich das sehe. Wenn ich irgendwo durch die Berge laufe und da stehen einfach nur ein paar Hütten rum und dann fährt da ein Pferdewagen vorbei an der einen Seite der Welt und dann komme ich an die andere Seite der Welt und da finde ich eine Sci-Fi statt. Ich möchte, dass das halt funktioniert. Ja. Und das ist was, das muss man abwarten.
Ja.
Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Also was du auch sagst, Magie ist halt ähnlich wie die Macht in Star Wars. Wenn du die Tür aufmachst und sagst, es ist halt magiebasiert, dann du riskierst damit natürlich einfach, dass diese Welt unplausibel wird, weil am Ende folgt es ja dann trotzdem, wo nicht anders markiert, den Gesetzen der Logik. Und dann muss man sich eben große Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum gibt es so wenig Technologiediffusion von Tevinter woanders hin? Das finde ich auch, also da bin ich auch neugierig, beziehungsweise vorsichtig und skeptisch. Auf der anderen Seite, das tut mir leid, dass ich das sage, Geraldine, aber Dragon Age Origins war mir halt damals, als es rauskam, hat es mir noch so ein bisschen zu wenig richtig eigene Fantasy-Identität. Das war immer mein Problem mit der Darstellung von Fantasy. Es war mir ein bisschen zu klassisch. Klar, es war düster und dreckig und so weiter und es war damals auch was man nicht überall gesehen hat. Aber ich finde zumindest cool, dass sie jetzt sagen, ey, lass mal richtig, richtig verrückt werden in was wir an Ideen, also lass erstmal sammeln, was wir an verrückten Ideen haben. Und dann schauen wir, was wir damit mit der tatsächlich etablierten Lore von Dragon Age vereinbaren können. Es muss halt klappen. Da bin ich total bei dir, Elen. Aber ich finde es, also ich bin einfach froh, dass das Fantasy-Genre gerade so viel Kreativität erfährt. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen, auch da wieder ein bisschen zu naiv, aber ich finde, das tut dem Genre halt gut, dass die Leute auch mal mit Farben und mit Kontrasten und mit verrückten Ideen und so weiter spielen, statt jetzt nur wieder die 10. Variante von düsteres Mittelalter zu machen.
Ich verstehe, was ihr meint. Ich bin sehr versöhnlich heute. Es waren ein paar lange Tage. Nein, ich verstehe wirklich komplett, was ihr meint. Wenn ich mich jetzt mal wirklich gedanklich einfach mal von meiner persönlichen Ansicht löse, dass ich halt einfach gern noch mal mehr Origins gehabt hätte, dann ergibt es in vielerlei Hinsicht mal ganz neutral betrachtet Sinn. Also auch das, was du beschreibst, Elen, ich meine, Ich glaube, ich habe ein bisschen den Eindruck, weil sie ja durchaus viele Rückbezüge haben jetzt zu ihrer Lore, dass sie das auf jeden Fall bedenken werden. Und es gibt ja zumindest in den alten Teilen war es ja auch eher so ein Ding, dass in den anderen Ortschaften, wo sie gespielt haben, die Magier tatsächlich fast schon unterdrückt waren, auch aufgrund der Templer. Also zumindest in Origins war das ja auch ein super präsentes Thema, dass sie da immer gesagt haben, ja, die Templer sind eigentlich dafür da, um die Magier in Schach zu halten, weil die Leute Angst haben vor Magie und die Leute haben Angst, dass Magier einfach irgendeinen verrückten Quatsch machen. Zu Recht, ne? Sie haben ja eine gewisse Geschichte mit Magier machen verrückten Quatsch in Dragon Age. Und da ergibt es durchaus Sinn, dass sie sagen, wir haben ein bisschen Angst vor euch. Es wäre vielleicht cool, wenn euch jemand überwacht. Und war ja auch dann so ein totalitäres System, dass die Magier unterdrückt haben und so weiter und so fort. Und klar, wenn es irgendeine spannende Erklärung dafür gibt, dass sie sagen, in Tevinter ist es halt zu diesem jetzigen Zeitpunkt anders und da sind Magier sehr mächtig und können schalten und walten, wie sie wollen, dann bietet das ja fast schon, wie du eigentlich auch gesagt hast, Elen, wieder spannende, ja, so Konfliktpotenzial eigentlich fast schon. Also wenn man sagt, die sind gefährlich und die können hier machen, was sie wollen, vielleicht artet das komplett aus. Also vielleicht spürt man da auch einfach so ein bisschen die Gefahr in der Luft liegen oder so. Das wäre ja auch irgendwo spannend. Und das, was du sagst, Demi, das, ja, jetzt ich als Privat-Geraldine, stimme dir da natürlich nicht zu, weil ich finde Dragon Age Origins perfekt. Es hat natürlich absolut keine Fehler. Aber ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich gar nicht so dumm ist, wenn man eine Reihe hat, die über so viele Teile schon läuft und ja wirklich eine fortlaufende Geschichte erzählt, was ich eigentlich sehr mag an Dragon Age, dass man dann auch sagt, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie zeigen, dass wir hier auf irgendeine Form von Höhepunkt oder Finale vielleicht zusteuern von der Geschichte. Und wie du ja auch beschrieben hast, dass sich der Anfang zum Beispiel anfühlen soll, schon wie ein Showdown. Also dass man das Gefühl hat, irgendwie passiert hier was in der übergeordneten Dragon Age-Geschichte. Wir sind plötzlich also völlig woanders. Wir werden irgendwie aus unserer Komfortzone geworfen. Alles sieht anders aus, ist vielleicht größer, gewaltiger, einschüchternder. Und man merkt irgendwie, hier passiert was anderes. Also ich persönlich in meiner kleinen Dragon Age Origins in meinem kleinen Dragon Age Origins Raum, in dem alles perfekt ist und nur alles Dragon Age Origins, ist es einfach nicht mein Geschmack, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt, aber auch nur von dem, was ich gesehen habe, für ein Dragon Age. Aber ich halte es auch für eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Und wie gesagt, ich spreche auch nur aus Dragon Age Perspektive. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, die man auch beantworten muss, sobald es da ist. Ist es jetzt ein gutes Spiel und ist es ein gutes Dragon Age? Weil ich stimme euch komplett zu, dass die Sachen, die man gesehen hat, grundsätzlich einfach erstmal potenziell gut gemacht aussehen. Ne? Die Welt ist kreativ mit diesem ganzen Magie-Cyberpunk, mit diesen Magie-Cyberpunk-Anleihen zumindest. Sie ist düster, sie ist interessant. Das Kampfsystem sieht nach Spaß erstmal aus, wenn man das so mag. Und es sieht nach einem guten Spiel aus. Aber die Frage ist dann halt auch, ist es ein gutes Dragon Age? Mein Gott, da habe ich mich jetzt in Rage geredet.
Ja, aber das ist halt, also das habe ich auch in meiner Preview geschrieben, das Spiel ist ja auch noch nicht über den Berg. Also, so schön auch der Anfang, also so positiv ich jetzt den Anfang finde, wir haben halt sehr viele Sachen auch einfach noch nicht gesehen. Ja, das gesamte Produktionssystem, wie das Leveln funktioniert, wie dann tatsächlich die Quests auch einfach sind. Ja, ich meine, da sind wir ja aus Inquisition auch ein paar Kanonen gewöhnt, sage ich mal, was halt eher Nebenbeschäftigungen angeht. Gleichzeitig hat Dragon Age auch fantastische Quests, aber wir wissen nicht, wie auch das Entscheidungsdesign ist. Es gab in meinem, also wenn man den Anfang spielt, beginnt das ja in einer Taverne, wo du dann entscheiden kannst, ob du als Rook diese ganze Taverne aufmischen willst, um halt rauszukriegen, wo deine Gefährtin, die Neve ist. Oder du kannst halt sagen, nee, ich will mich hier jetzt durchreden. Und ich habe natürlich gesagt, komm, lass alle verprügeln. Das hat dann die Corinne auch gemacht. Und dann habe ich danach aber gefragt, was wäre denn, wenn wir jetzt gesagt hätten, lass lieber reden. Und dann meinte sie, dass dann wäre es auch möglich gewesen, sich da eine neue, also Verbündete ran zu, also quasi zu gewinnen. Ja, und das sind so Sachen, wo ich sage, ah ja, das klingt doch erstmal cool. Und auch am Ende von der Gameplay-Demo, die ich gesehen habe, das kann ich jetzt nicht spoilern, aber da gab es schon eine Sache, die richtig heavy war. Und es war ein Ergebnis auf Basis einer Entscheidung, die ich getroffen habe. Wo ich dachte, boah, krass. Und dann habe ich sie auch gefragt, was wäre passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte. Und das wollte sie mir nicht beantworten. Wie frech. Ja, da meinte sie, da musst du das Spiel spielen. Das ist ja der übelste Cliffhanger. Aber ja, also das deutet zumindest an, dass es auch wieder spannende Entscheidungen geben wird. Aber all das wissen wir halt dann noch nicht. Und im Endeffekt wird bei Dragon Age, ja, dieses Stilistische und so, aber dieses Feeling, ob es da wirklich Dragon Age ist, wird auch davon abhängen, wie diese ganzen Sachen sind. Und da ist zumindest was, wo ich halt, so langweilig es dann ist, aber immer zur Vorsicht mahne, weil das müssen wir noch abwarten. Wenn das am Ende dann super light wird und ja, also abwarten.
Ja, Gott, ich beneide auch nicht die Personen, die das testen werden. Ich weiß auch nicht, wer das bei uns potenziell sein wird. Ich meine, oh, Steffi wahrscheinlich bei uns bei GameStar. Bei GamePro vielleicht sogar du, Elen, oder?
Kommt drauf an. Also, ich bin ausgerechnet im September, bin ich nämlich 3 Wochen im Urlaub. Und es würde ja technisch gesehen schon in Herbst reinfallen, wo das Spiel kommen soll. Das nicht, dass es nicht auch noch Oktober, November kommen könnte. Ich hoffe, es ist nicht im September. Ich möchte es testen. Immer.
Das ist der Fluch der Spielejournalisten, ich sag's
dir. Don't!
Das ist wirklich, also ich bin schon erstaunt gewesen, dass jetzt Anno angekündigt wurde und ich nicht im Urlaub war. Das ist einfach, das ist sonst der Fluch. Aber ich beneide jedenfalls diese Personen nicht, die das testen werden, sowohl bei uns als auch anderswo, weil man es aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln bewerten muss dann im Endeffekt. Man muss es bewerten einfach als Rollenspiel. Man muss es bewerten als Nachfolger von Dragon Age Origins. Man muss es bewerten als Nachfolger von Dragon Age Inquisition. Man muss es bewerten irgendwie als Gesamtteil dieser Reihe und zu guter Letzt muss man es ja auch bewerten als den aktuellen Stand von BioWare. Und das ist ja dann auch nochmal super spannend, weil die so viel Vertrauen verspielt haben und das wird jetzt der ultimative Beweis für sie, also nicht nur in der Fan-Community, sondern natürlich auch wirtschaftlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt ein bisschen undankbar, weil die Leute erwarten von BioWare halt Meisterklasse und es ist ein Studio, das sich in vielerlei Hinsicht größtenteils rekonfiguriert hat. Ich glaube, wenn Dragon Age The Veilguard ein Flop wird, das wäre schlimm. Das wäre, glaube ich, sehr schlimm. Auch interessant, was es dann bedeuten würde für die Zukunft von Mass Effect. Ich glaube schon, dass es wirklich ein Schicksalsspiel wird für BioWare. Weil wenn das jetzt nicht klappt, dann will ich nicht drüber nachdenken.
Ja.
Eigentlich ist das ja genau in ihrer Comfortzone. Also jetzt Dragon Age, ne? Also natürlich durch Mass Effect Andromeda und Anthem ist mit Sicherheit bei vielen Leuten zumindest ein Teil des Vertrauens verloren gegangen. Aber da gibt's ja ganz andere Sachen, die da noch mit dranhängen. Also meine Anthem ist zum Beispiel einfach, das ist nicht das, was BioWare seit vielen, vielen, vielen Jahren ist. Was sollen die mit so einem Spiel? Warum setzt man dieses Studio daran? Das hat von vornherein eigentlich keinen Sinn gemacht. Und Mass Effect Andromeda hatte natürlich dann auch diesen Hintergrund, das war eigentlich gar nicht wirklich vom Hauptteam in dem Sinne, das ist von dem Team gewesen, die den Multiplayer von Mass Effect 3 gemacht haben, die dann plötzlich hier ein riesen RPG vorgesetzt bekommen haben. Und jetzt hast du wirklich, hier ist ein Kernspiel von BioWare, das ist eure Komfortzone, das ist das, was ihr macht, das ist das, worin ihr gut seid. Aber gleichzeitig ist so viel Zeit vergangen, jetzt auch schon seit Inquisition allein schon, aber auch den ganzen anderen Spielen, für die sie bekannt sind und dieses Kernrollenspielsystem, für das sie bekannt sind, wie viel BioWare ist davon noch da?
Ja.
Auch mit Blick nicht nur, aber ein bisschen mit Blick darauf, dass ja auch ein paar Leute gehen mussten, gekündigt wurden. Unter anderem ja auch die Person, die zum Beispiel Varric entworfen hat. Ja. Relativ spät in der Entwicklung vom Spiel. Ja, ich stolpere immer noch über den Namen. Habe ich gerade gemerkt, dass es ja wirklich war. Aber trotzdem, dass Kernleute, die das BioWare sind, das wir vielleicht so aus unserer Jugend kennen, die sind gar nicht mehr da. Lange schon nicht mehr teilweise.
Ja, das ist genau der Punkt, ne? Dass so weh es tut irgendwie, aber dass man wirklich das Gefühl hat, vielleicht ist das die einzige Option, die BioWare oder die für sie beste Option, die BioWare gerade hat, weil sie sich so stark verändert haben, weil die Leute nun mal gewechselt haben, weil die Welt sich verändert hat, bevor zumindest Baldur's Gate 3 kam und man zu Recht vielleicht am Anfang der Entwicklung davon ausgegangen ist, dass man es nicht mehr so machen kann wie früher. Also das war vielleicht, kam ihnen damals wie eine sinnige Annahme vor und dann kam Baldur's Gate 3 und ich würde wirklich gern Mäuschen spielen an dem Tag, an dem das rauskam, was da bei BioWare los war. Aber sie haben vielleicht ist das für sie wirklich die sinnvollste Option. Und es tut mir wirklich weh, das so zu sagen. Aber ich glaube, sie müssen halt, dass es, also egal wie das aussieht, aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, sie müssen ihre Identität schärfen. Jetzt. Ganz, ganz dringend mit Dragon Age 4. Sie müssen irgendwie zeigen, wo sie stehen. Und sie haben da ihre Entscheidung getroffen und die müssen sie jetzt durchziehen. Und ich bin genau wie ihr übrigens auch froh, zumindest erstmal, dass sie es durchziehen, weil halbgare Sachen machen funktioniert gar nicht. Also entweder man reitet in die eine oder die andere Richtung, aber man, ja, jetzt versuche ich die Metapher zu beenden, oder man läuft ohne sein Pferd in die eine Richtung und dein Pferd reitet zurück. Davon hat ja keiner was. Weil, wie ihr zum Beispiel gesagt habt, ne, mit dem Kampfsystem, dass es in Inquisition noch so eine Mischform war und dass sie jetzt sagen, nee, wir entscheiden uns jetzt wirklich aber auch dann mal dafür, dieses Action-Kampfsystem durchzuziehen. Das ist ja vielleicht einfach sinnig.
Aber seien wir mal ehrlich, das Kampfsystem war definitiv auch nicht die Stärke von Inquisition. Damals schon nicht.
Nee.
Es war
Dragon Age 2
okay.
Auch nicht. Also,
ja, ne, es war okay. Es hat dich durch die Welt gebracht. Es war nicht aktiv schlecht. Aber es war nicht das, weswegen Leute das Spiel gespielt haben. Und ich glaube auch, vielleicht bin ich dazu optimistisch, ich glaube auch, das wird nicht das sein, wonach The Veilguard am Ende gerichtet wird. Ich glaube, das wird das sein, was Leute halt wirklich von dieser Reihe haben wollen, die Story, die Charaktere.
Ja.
Das müssen sie hinkriegen. Und wenn sie das hinkriegen, dann werden Fans ihnen vieles verzeihen.
Ja, das in die Richtung wollte ich auch gerade, dass am Ende, glaube ich, wirklich entscheiden wird, ob diese Story geil ist. Und das ist das, was mich halt optimistisch stimmt, dass jetzt diese erste Stunde, die ich gesehen habe, mir noch nicht das Gegenteil serviert hat. Ja, und ich glaube, das war auch die Hauptangst, die viele hatten, als sie den Trailer gesehen haben, den ersten, so, oh, wird das jetzt so ein flippiger Quatsch. Aber das, was wir jetzt mit dem Gameplay gesehen haben, ist ja wirklich, okay, das A nimmt es die Lore ernst, das nimmt Solas als Schurken ernst, es nimmt das ernst, was in Inquisition passiert ist. Das Writing wirkte jetzt auch nicht, ne, also ich habe ja schon über Assassin's Creed Shadows auch einen Artikel geschrieben, wo auch da, es war nur eine kurze Demo, aber wo zumindest die kurze Demo es schon geschafft hat, mir wirklich die Sorgenfalten in die Stirn zu treiben, wenn dieses Writing halt im ganzen Spiel so sein wird, was das für eine Geschichte werden könnte. Und das hat Dragon Age nicht gemacht, im Gegenteil. Da fand ich eigentlich die Quips, die man so gehört hat, links und rechts, das fand ich eigentlich ganz ganz snappy. Die Dialoge zwischen zum Beispiel Varric und Solas am Ende fand ich super cool. Und auch das, was sie da mit der Welt aufbauen und was die Corinne mir erzählt hat, stimmt mich zumindest. Also es war noch keine Red Flag dabei, wo ich sage, boah, hoffentlich verfolgen sie diesen Pfad nicht weiter. Und das ist ja schon mal eine Menge, nachdem wir jetzt so lange gewartet haben, dass dieser Gameplay-Reveal diesen Test zumindest übersteht, für mich persönlich.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ach mein Gott, diese Story, ich muss gerade ein bisschen chuckeln, weil ich mich erinnere, dass wir auch gestern bei dem Showcase von Assassin's Creed Shadows ein bisschen lachen mussten, als dieser Dialog aufkam mit dem ich werde nicht alleine sein, die Schatten sind bei mir, haben wir gedacht, oh mein Gott, ui.
Schrecklich.
Das ist ja ein bisschen schwierig.
Das ist nicht mal mein Assassin's Creed, der zweite Teil mit dem perfekten Writing.
Der zweite Teil war absolut perfekt, vor allem das Fake-Italienisch mit Attenzione, Attenzione. Ich habe nie wieder sowas Gutes gesehen. Das möchte ich an der Stelle noch mal festhalten.
Poetio.
Aber es wird wirklich super spannend. Ich finde auch, ich habe auch genau das Gleiche gedacht, was du vorhin meintest mit dem, was wäre passiert, wenn Baldur's Gate 3 früher gekommen wäre. Das ist so eine Frage, die werden wir, ich meine, die wird sich vielleicht irgendwann mal in Dragon Age 5 oder in Mass Effect 5 beantworten, wie der Einfluss da aussehen kann, ob sie sich davon nochmal beeinflussen lassen und in welche Richtung. Aber lustigerweise hatte Micha sogar mal vor einer Weile gesagt, als wir auf der Cactus den Talk darüber hatten, oh, Gesundheit an die Regie, da hat jemand genießt. Danke, sagt die Regie. Da hatten wir darüber gesprochen, auch über dieses ganze Ding mit, dass BioWare manchmal zu viel irgendwie Trends gefolgt ist in den letzten Jahren. Und da hat Micha gesagt, ja, eigentlich muss man sich ja nur angucken, was Trend war vor ungefähr 7 Jahren. Und dann kann man sich vorstellen, was Dragon Age 4 wird. Und das finde ich eine gewagte Aussage, aber ich sehe, woher sie kommt. Und vielleicht...
Was so undankbar ist, ist, dass halt Baldur's Gate 3 sich auch nicht einfach billig kopieren lässt. Das ist ja nicht so ein Trend, wo man sagen kann, ja, Battle Pass, das kannst du einfach in dein Spiel reinklatschen, sondern Baldur's Gate 3 hat ja leider einfach nahezu jeder Kategorie meisterhaft abgeliefert und das kannst du halt nur kopieren, indem du ein meisterhaftes Spiel machst. Also ich bin auch gespannt, inwieweit Baldur's Gate so die Industrie in den nächsten Jahren noch beeinflussen wird, aber es ist halt wirklich keine Blaupause, die in irgendeiner Form eine Abkürzung anbietet für irgendwas, sondern eigentlich lehrt ja Baldur's Gate 3, geh lieber die Extrameile in allem. Ja, oh ja. Das kann ich mir vorstellen, ist halt logistisch dann auch eine Herausforderung, einfach so umzusetzen.
Oh mein Gott, das ist auch ein verdammt wichtiger Punkt, weil ich meine, viele Trends, wie zum Beispiel, sagen wir so was Simples wie Mikrotransaktionen in Service Games, sind ja, wie du sagst, eine Abkürzung, einfach zu sagen, ja, mein Gott, das können wir mal in ein paar Tagen zusammenschustern, so ein Shop mit irgendwelchen Skins. Und das ist eine Abkürzung und ja, Baldur's Gate 3 ist das Gegenteil davon, das stimmt.
Inquisition hat das ja noch gemacht mit seinem Multiplayer damals. So von wegen so, ja, wir haben ja auch so einen Multiplayer, also kannst du dir so Coin-Bundles kaufen für 100 Euro. Bitteschön. Und dann, also ich meine, das ist ja schon gut, dass Valgar das halt nicht macht. Ja, ich meine, der Multiplayer hat jetzt niemandem geschadet, aber genau, nicht mehr. Ja, genau. Also da haben wir ja schon hinter den Kulissen gesagt, dass sie da maßgeblich sich auch umorientiert haben und das ist absolut die richtige Entscheidung.
Gott sei Dank. Also sonst wäre dieses Gespräch hier, glaube ich, heute sehr anders gelaufen.
Ja.
Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich bin froh, dass ich es nicht muss, aber ich muss mir jetzt so ein bisschen, in meinem Kopf gehe ich gerade durch, was gibt es jetzt, was die Last Minute noch ändern können und ich versuche gerade einfach nur mir vorzustellen, wie sie alle Fetch-Quests ganz schnell noch aus diesem Spiel rausnehmen.
Ja, das war so, an einem Donnerstagabend haben sich dann da alle hingesetzt und schnell alle Häkchen abgewählt bei Thatch Quests. Und dann, dann ging es aber, dann war alles gut. Ach, mein Gott.
Ja, das ist der Tod von Bianca. Ja, den müssen, da sind sie jetzt auch so scheiße. Das gesamte Internet ist salty as fuck. Wir können Bianca nicht über die Klinge springen lassen.
Somehow Bianca survived.
Ja. Genau, somehow Bianca survived. Es gibt eine Quest, dass man sie wieder zusammenbauen kann. Und dann mit Magie wiederbeleben, ja.
Oh, ich hoffe. Ich sage euch, Varric wird sein Leben geben, um seine Life Force in Bianca zu packen, damit sie zurückkommen kann. Das wird sehr tragisch.
Ja, Quest ist dann nur für Vorbesteller verfügbar.
Oh mein Gott.
Und PlayStation exklusiv.
Ja.
Ah, mein Gott, was für schöne Schlussworte, sage ich gerne am Ende eines Talks, aber fühle ich jetzt nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ist gut, ich heb die Stimmung noch mal kurz. Ich hatte nämlich sehr viel Spaß mit euch, das Ganze mal zu analysieren. Wir sind jetzt, dieser Talk ist quasi gesandwiched zwischen vielen Talks, die man über Dragon Age haben muss. Er ist gesandwiched zwischen dem Talk, den wir hatten, als wir noch nichts gesehen haben und darüber spekuliert haben, was es denn nun wird, weil der Release immer näher gerückt ist. Heute haben wir endlich mal darüber sprechen können, was wir gesehen haben. Und dann werden wir uns mit Sicherheit noch mal zusammenfinden, wenn es soweit ist. Und das ist dann quasi die perfekte Trilogie, Talk-Trilogie. Und der dritte Teil ist auch genauso gut wie alle anderen Teile. Guck mal, so kann es auch gehen. Das weiß ich jetzt schon. Bei uns sind alle Teile dieser Trilogie gleich gut. Dankeschön euch beiden. Danke, Eileen, dass du mal wieder bei uns warst. Ich habe dich immer sehr gern bei uns und wir werden uns bestimmt zum Release nochmal wieder hören.
Ich hoffe es. Also, wehe, ich bin im Urlaub. Wehe.
Ja, dann rufe ich dich trotzdem an. Das macht ja nichts.
Dieses Spiel hat besser nicht im September rauszukommen. Ich möchte das spielen und ich will hier sein, um darüber zu reden, egal in welche Richtung.
So, das haben wir festgehalten. Dankeschön, Demi, dass du bei uns warst, dass du dich die ganze Zeit so fleißig aus L.A. zuschaltest. Du wirst auch wieder bei uns sein und dann sogar vor Ort. Das wird noch besser. Und vielen, vielen Dank für deine ganzen spannenden Eindrücke, die du die Tage bekommen hast. Genau. Ich verabschiede mich zumindest schon mal von dieser Runde und sage, es hat viel Spaß gemacht.